Aber es ist doch wieder die Frage, ist das wahnsinnig spannend? Nein, ist es unfreiwillig komisch? Ja, schon ein bisschen, würde ich sagen.
Ein bisschen. Freilich hätte Johnny English versucht, mit einem Fuß den Kopf der Schlange zu halten, während er hinten noch misst. Aber das ist, und das hatten wir ja neulich besprochen, der Moment, wenn du woanders wärst, würde da jetzt komische Musik eingeblendet werden. So ein bisschen Eric Serra Soundtrack-mäßig.
Das wollen wir nicht hoffen.
Im Gehörgang Ihrer Majestät, der deutschsprachige James Bond Podcast mit Neuigkeiten, Reiseberichten und Hintergründen aus der Welt von 007.
Herzlich willkommen im Gehörgang Ihrer Majestät. Wir haben euch versprochen, wir gucken uns mal 007 Road to a Million an und melden uns ja möglichst zügig, wenn wir da mal reingeschaut haben. Und mit mir reingeschaut hat das Mastermind, das hinter allem die Strippen zieht. Sebastian, hallo.
Ja, hallo. Erneut sage ich viel zu viel der Ehre. Schön, dass wir es tun. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Meinungen ausfallen. Wir sind zugegebenermaßen mit einem knappen Tag Verzug, aber das liegt an mir und meinen zeitweise karnevalistischen Tätigkeiten. Ich hoffe, ihr hört es euch trotzdem an und lasst uns am Ende eure Meinung wissen, weil die Diskussionen, ja, ich nenne sie mal breit gefächert.
Ja, wir haben ja, bevor es losging, gab es ja dieses offizielle Screening. Da hat man irgendwie die Kollegen, die von MI6 Headquarter haben gesagt, ja, war unterhaltsam. Da ging meine Laune eigentlich so ein bisschen bergauf, weil man auch ja gesehen hat, dass es cineastisch irgendwie, man kann es jetzt als cineastisch bezeichnen, das ist ja schon mal der Fortschritt, den ich ungefähr gefordert habe, ne, habe ich mir letztes schon mal schon gesagt. Also die Dinge standen eigentlich ganz gut, dann kam vorher noch raus, dass Brian Cox gedacht hat, der hätte für den nächsten Film unterschrieben und dann gemerkt hat, hoppala, ich mache hier nur so eine Gameshow, aber über ihn werden wir gleich noch gesondert sprechen müssen. Und jetzt ja ein bisschen, ich möchte sagen, auch wie erwartet, dreht sich das Ohrfeigenkarussell, weil alle wütend sind, dass es nicht der neue Film ist, sondern ein anderes Produkt. Wobei ich jetzt immer noch sage, wir müssen uns diversifizieren, wir müssen eine dauernde Pipeline haben an Bond-Sachen, die rauskommen. Und da gehört sowas vielleicht auch zu. Ob die Machart richtig ist, dazu kommen wir dann gleich. Welche Erwartungen hattest du denn jetzt?
Ja, es ist bei mir wie immer, ich bin sehr gespannt, was kommt, habe keine konkreten Erwartungen. Ich meine, die Trailer haben uns auf einiges hingewiesen. Meine erste Verwunderung war die Art der wirklich aufwendigen Premieren, die dann vor den offiziellen Amazon Prime Screenings in den Kinos stattgefunden hat. Das hat mich eigentlich positiv gestimmt, dass wir wieder so in Richtung Kino und große Leinwand gehen. Und das war so meine angenehme Grundstimmung, mit der ich dann beschlossen habe, wir schauen uns das mal an.
Und das Ganze beginnt ja, wenn man so will, mit einer Art kleinen Pre-Title-Sequence. Und es hat ja auch dann einen kleinen Bond-Vorspann, der aus den Punkten von Dr. No besteht und Sachen, die mit der Show zu tun haben. Das versteht man aber erst, wenn man die erste Folge gesehen hat. Also da gibt es auch so einen Strudel aus Geldscheinen und sowas. Aber bis dahin eigentlich ganz ordentlich gemacht, oder?
Absolut. Und natürlich für uns alle, die wir Bond mögen, ein unglaubliches Schmankerl, dass David Arnold wieder mit an Bord ist, der das Bond-Theme für diese Titles überarbeitet hat. Und wie ich finde, völlig zu Recht ein ganz tolles Stück Musik geschrieben hat und meine persönliche Meinung wieder bestätigt hat, der muss wieder mit ins Franchise.
Ja, stimmt. Wir haben den nun seit 2008 nicht mehr gehört. Also es ist auch für ihn einige Zeit vergangen, die ja nichts mit dem Franchise zu tun hatte. So gesehen stimme ich dir dazu. Das ist ordentlich, was er gemacht hat. Das ist ein ganz neues Bond-Theme sein. Es klingt natürlich wie immer, ne? Sonst wäre es nicht das Bond-Theme. Aber wie es arrangiert ist, hat ein bisschen mehr Pfiff als früher. Ist vielleicht auch ein bisschen freundlicher, möchte ich mal sagen, ne? Also es klingt noch nicht wie Gameshow-Musik, es klingt aber auch nicht, als würde einem irgendwie die Tarantel über den Handrücken laufen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Einstimmung. Und wie ich gesagt hatte, die Grafiken tun ihr Übriges dazu, die passen. Ne? Also das ist natürlich noch, ich habe nicht gelesen, ob es Daniel Kleinman tatsächlich war. Ich würde mal vermuten, nein. Und es ist für einen Bond-Vorspann auch dann überraschend kurz, eben halt nur eine knappe Minute. Aber wenn man das guckt, da ploppt ja immer auf, dieses Intro überspringen, ne? Weil das ist ja im Streaming so und anscheinend guckt niemand mehr Intros, obwohl ich immer noch ein Fan bin. Und da frage ich mich auch, wer überspringt denn das bitte?
Naja, du musst einfach sehen, bei Amazon und Netflix hat es sich einfach eingebürgert, dass wenn du Serien schaust, du das vielleicht beim ersten Mal noch schaust, aber danach sich die Machart und die, ich will jetzt nicht sagen Qualität, aber doch die, der Unterhaltungswert dieser Intros doch relativ nivelliert und deswegen man ab dem zweiten Mal, also ich persönlich bei gewissen Serien das sofort skippe, weil ich sage, ich habe es jetzt einmal gesehen, das haut mich nicht um. Das ist auch nicht so, dass es irgendwie Inhalte mitnimmt, sondern immer wieder das Gleiche zeigt. Aber dieses kurze Intro ist halt vielleicht auch dieser Mittelweg zu sagen, wir wollen, dass es noch jemand anschaut, sich das auch anhört, weil es auch ein bisschen die Stimmung vermittelt, auch wieder ein bisschen in die Bond-Welt eintaucht und eben dann doch nicht zu lang ist.
Ja, ich verstehe schon, warum es gemacht wird. Und es ist so, die Länge ist auch richtig gewählt, natürlich. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen Versagen der Leute. Wenn du den Vorspann nicht gucken willst, sondern der geskippt wird, dann hast du irgendwie auch als medienschaffende Person versagt. Also zum Beispiel sowas wie Bad Sisters mit dem wunderbaren Titelsong von PJ Harvey. Das ist auch nur 8 oder 10 Folgen lang, aber ich habe den Vorspann dann 8 oder 10 Mal geguckt, alleine weil ich den Song hören will, ne?
Das meinte ich mit immer eine Frage der Qualität dieses jeweiligen Intros.
Ja, und wir haben schon ein bisschen angeteasert bekommen, wohin es geht. Wir sehen Istanbul, wir sehen Gravina. Da gibt's ja diese kleine Szene auch, wo ein Kandidatenpärchen im Auto nach Gravina unterwegs ist. Und das sieht alles schon ganz gut aus. Genauso wie der Anfang in Schottland. Da sind wirklich tolle Aufnahmen dabei. Das muss man einfach mal so festhalten.
Absolut. Diese Stimmung, die da eingefangen wurde, natürlich wieder unterlegt mit Ausschnitten aus den jeweiligen Filmen. Auch ganz ohne rumzureden. Tolle Musik ausgewählt. Das war ja auch jetzt nicht weiter schwer. Da gibt's ja die entsprechenden Vorlageszenen. Macht Lust drauf, macht wieder Lust auf Schottland, macht Lust auf die Täler, wenn man denn da mal hinkommt. Jetzt mag mich der ein oder andere wieder steinigen, aber dieser Zusammenschnitt aus verschiedenen Anfahrten und einer kurzen Sequenz, wo ich glaubte, da würden sich 2 Busse oder 2 Fahrzeuge treffen, hat mich dann schlagartig an die Eröffnung von Casino Royale 67 erinnert. Das hatte ich so für ein 1/10 Sekunde in meinem Kopf. Ich muss es jetzt einfach loswerden, sonst wird es mich drücken. Aber schöne Bilder, toll gemacht und auch einladend.
Gut, dann sind wir also in der Show. Dann wäre es an der Zeit, dass wir verstehen lernen, wie das Ganze funktioniert. Und da hat die Sendung meiner Meinung nach ihre Probleme, weil wir uns jetzt vor der Aufnahme hier auch schon kurz unterhalten haben. Sag mal, sind die jetzt raus oder machen die weiter? Und ich habe das so verstanden, dass man quasi mit einem Fehler raus ist. Und was ich auch nicht verstanden hatte, ist, und das wird im Vorspann gesagt, jedes Kandidatenpärchen hat die Chance auf 1 Million. Also, wenn alle durchkämen, ging nicht 1 Million raus, sondern 9 insgesamt.
Exakt, so habe ich es verstanden. Ähnliches Thema habe ich mit dem Thema, wann sind sie raus? Was mir neu war, dass quasi jede Aufgabe eine eigene Wertigkeit, was den Geldwert angeht, hat und der quasi immer summiert wird. Aber das mag so sein, ob das jetzt positiv oder negativ ist und nicht einfach 10 Schritte oder, keine Ahnung, 9 Schritte bis zur Million, war mir dann auch egal, solange es, und das ist es, sehr angenehm gefilmt ist.
Musikalisch unterlegt übrigens mit Musik hauptsächlich aus der Craig-Zeit. Ich glaube, da war auch zwischendurch mal was anderes dabei, aber mir ist sowas wie Voluntary Retirement aufgefallen von Skyfall. Und ich glaube, von David Arnold war auch noch was dabei. Also musikalisch passt das auch. Da hat man ja nun die ganze Musik aus den ganzen Filmen vorliegen. Warum sollte man sich nicht daraus bedienen? Und es passt ja auch zu den Bildern, ne?
Absolut.
Ob das Ganze so Craig-zentriert bleiben wird, ist eine spannende Frage. Ich glaube fast, dass wenn die Staffel vorbei ist, dass die Waage auf der Craig-Seite etwas weiter nach unten geht als auf der anderen. Aber das wird man sehen.
Inhaltlich oder was die Locations angeht, werden wir sicherlich Wechsel erleben. Das hat man ja aus dem Vorspann schon gesehen. Da hat man ja die Gondel in Rio etc. Aber ich glaube auch, dass man sich doch stark an der Neuzeit des Franchise orientieren wird.
Und dann sehen wir zwei Kandidaten. Das sind die Gebrüder Bone. Die heißen und sehen so aus, als wären sie aus einem Guy Ritchie-Film getürmt, wenn du mich fragst.
Sehr schön, absolut.
Und ja, so soweit auch nette Leute. Ne? Also wenn man es im englischen Original guckt, braucht man vielleicht 2-3 Sätze, bis man merkt, hoppala, die sprechen nur noch für meine Schulenglisch gewöhnten Ohren ziemliches Kauderwelsch. Aber das geht nach einer Weile.
Ja, also es gibt ja nur die englische Tonspur und ich habe es bei mir auch nicht geschafft, auf deutsche Untertitel zu switchen. Da will Amazon irgendwas anderes. Und in der Tat, man braucht so einen Moment, um sich an diesen South London Slang zu gewöhnen. Irgendwann geht's dann, aber das ist kein easy listening.
Nee, das nicht unbedingt.
Und ich hatte am Anfang kombiniert aus dem Slang und aus ihrer doch für Männer und Brüder ungewöhnlichen Redseligkeit am Anfang so ein leichtes Problem mit den beiden, weil ich sagte, was wird das denn? Haben die vor, jetzt jede Minute Text zu bringen oder sind die auch mal ruhig und machen einfach? Aber das hat sich dann positiv gewendet, sage ich mal.
Ja, also, die steigen aus dem Bus mitten in den schottischen Highlands und plötzlich klingelt da die einzige Telefonzelle, die da steht. Und die so, hoppala, da gehen wir doch mal dran. Und dran ist dann Brian Cox, den wir ansonsten hauptsächlich in seinem Control Room sehen. Er nennt sich ja der Controller. Und Brian Cox hat wahrscheinlich halt an einem Drehtag die Szenen in seinem Kontrollraum runtergekurbelt und am anderen die Telefonate eingesprochen. Also es kommt da nie zu direktem Kontakt von Controller und Kandidat. Und er sagt ihnen dann relativ kryptisch, geh über den Berg hinter der Telefonzelle und dann findet ihr da und da eure Aufgabe. Und was wir dann sehen, ist, wenn man ehrlich ist, erstmal ein ziemlich langer Spaziergang.
Ja, nichts anderes ist es.
Ja, dann finden sie eine Bucht und da gehen sie dann samt Klamotte in die Bucht und ziehen einen Koffer aus dem Wasser. So ein silberner Aktenkoffer, wie man ihn halt aus einem Agentenfilm sich vorstellen könnte. Und dann machen sie den Koffer auf. Und dann kommt eigentlich die erste große Enttäuschung für mich jetzt. Ich war diese Langsamkeit nicht unbedingt gewöhnt, aber ich habe das im Internet so gelesen, das zitiere ich mal. Im Grunde ist diese ganze Sendung ja so etwas wie eine sehr, sehr langsame Folge Wer wird Millionär? Weil die klappen dann den Koffer auf, da drin sind 3 Rauchbomben, A, B und C. Und je nachdem, welche Antwort sie wählen, müssen sie diese Rauchbombe zünden. Ist die Antwort falsch? Gibt's roten Rauch? Gibt's grünen Rauch? Ist die Antwort richtig? Und die Fragen, die dann gestellt werden, haben nichts mit Bond zu tun. Zumindest bislang, in der ganzen ersten Folge. Das ist also Allgemeinwissen. Schlimmer noch, es ist Allgemeinwissen, das sich auch sehr auf England konzentriert. Was ich ein bisschen komisch finde. Würden wir jetzt versuchen, den Tatort per Spielshow in die ganze Welt zu verkaufen, würden wir die Leute ja auch nicht fragen, wie hieß der Hund von Ludwig Erhard, ne? Aber ein bisschen ist es hier so. Vieles kann man mit Allgemeinwissen wissen, aber wer sich jetzt nicht unbedingt für englische Könige interessiert, hat unter Umständen das Nachsehen. Wie ging es dir da mit dieser Art der Aufgabe?
Also ich war in der Tat wie du auch überrascht, dass es nicht um Bond ging, wobei ich es auch nicht direkt auf Bond immer bezogen habe. Ich war dann über die Intensität der Fragestellung und die britische Geschichte doch irritiert. Was ich dann wiederum positiv empfand, war die Art, wie die beiden in ihrem Dialog die Sache angehen und mehr oder minder über Diskussion und Ausschlusskriterium sich für eine Antwort entscheiden. Und da war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, da hat sich diese anfängliche Irritation über ihre Kommunikation gewandelt in, okay, die können das auch positiv nutzen und über Diskussion und Erörterung im hochgestochen gesprochen etwas lösen.
Aber das Problem ist ja, es gibt auch da kein Zeitlimit. Auch das läuft alles sehr langsam ab.
Das ist richtig.
Also für nägelbeißende Spannung braucht man das dann nicht gucken, muss man sagen. Das bezieht sich jetzt zumindest auf das ist eigentlich schon mein Fazit von Folge 1, muss ich leider jetzt mal so spoilen. Denn es geht so weiter. Also sie beantworten die erste Frage richtig. Keine Ahnung, sie wissen halt, wie der Hund von dem englischen Ludwig Erhard heißt. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage lautete.
Es ging um Shakespeare und Könige.
Für eine Shakespeare-Spielshow wäre das richtig gut, muss ich sagen.
Das ist richtig. Es hat immer Bezug zu der, ja, zu der Region, in der sie sich befinden. Und sie sind auch irgendwie charmant gestellt, die Fragen. Man hätte sie noch ein bisschen mehr, ich nenne es jetzt mal bunter machen können. Aber das wäre dann auch zu viel gewesen, weil Brian Cooks ja doch der taffe Macher ist. Oder sein will oder soll.
Ja, sollen wir mal kurz über Brian Cox sprechen?
Gerne.
Der ist für mich somit das Highlight von dem Ganzen. Also der macht das schön. Natürlich hat das Format auch Grenzen, an die er dann stößt. Ne? Also er kann ja keine ewig langen Dialoge halten oder Monologe, die bestimmt toll wären. Aber er hat die notwendige Präsenz eines Bond-Bösewichts, ist vielleicht manchmal noch ein bisschen zu nett zu den Kandidaten. So, in seiner Rolle müsste er vielleicht auch mal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schnippischer sein, aber denen mal so einen Spruch reindrücken. Ne? Also einmal sagt er ja, be careful what you wish for oder sowas. Und als das andere Kandidatenpärchen rausging, dann einfach so, bye oder nee, poor lasses. Da habe ich auch gedacht, ja, okay, das war jetzt ein bisschen lieber Opa. Aber im Grunde macht er das gut. Das Positive ist, wenn man jetzt der Meinung ist, man hätte ein Skript für den nächsten Bond-Film und so ein Typ wie Brian Cox würde da gut reinpassen, dann weiß man jetzt, was Brian Cox da so machen würde, ne? Und der macht das gut.
Der macht das gut, aber das ist jetzt nicht ganz so negativ, wie es vielleicht klingen mag, aber auch nur im Rahmen der Möglichkeiten, die dieser Control Room bietet. Und dieser Control Room erinnert mich immer sehr an das Treffen in Italien von Spectre. Man spielt viel mit Licht, er sagt wenig, sind aus meiner Sicht kurze, pointierte Statements, die manchmal freundlich, aber manchmal merkt man ihm auch diese Ader an, dass er sich freut über das, was da noch kommt, wenn er ihnen dann manchmal so den, wie du schon sagst, diese, das wünscht ihr euch vielleicht jetzt noch, aber wartet mal ab.
Ja, ich weiß nicht, ob er auch für jede Art von Bond-Bösewicht geeignet wäre. Also er ist sicherlich kein Gustav Graves so von Typ. Aber wenn man jetzt mal wieder einen haben wollen würde, der irgendwie Bond immer so drei Schritte gedanklich voraus ist, der wirklich so einen Masterplan hat, so dieser Schachspielertyp aus Liebesgrüße aus Moskau oder sowas, nehme ich jetzt als Beispiel einfach mal Stirb langsam 3 dran, ne? Also der Simon Gruber-Typ, sowas könnte der wirklich ganz gut.
Ja.
Also da müsste man nicht weiter suchen, da hätte man eigentlich schon den Darsteller gefunden.
Er hat halt auch die Aura dazu und ist auch für diese Aura richtig in Szene gesetzt.
Ja, dann mal weiter mit der zweiten Aufgabe, würde ich sagen, wenn du nichts mehr zu Brian Cox zu sagen hast.
Nein.
Also, wir haben einen Spaziergang durch die schottischen Highlands gemacht. Den muss auch noch ein zweites Kandidatenpärchen machen. Das sind zwei Schwestern, die ja erstmal Probleme haben, die Inhalte des Anrufs aus der Telefonzelle sich zu merken, aber dann doch irgendwie den richtigen Berg hochkraxeln, was auch ganz schön, das war schon ordentlicher Hike, muss man sagen. Ne? Also da geht's ganz schön steil hoch.
Ja, die konnten froh sein, dass sie die richtige Klamotte dafür anhatten.
Ja, und ab und zu versinkst du halt irgendwie im Schafdreck bis zum Knie.
Also wie oft sie das tun, ist wirklich überraschend. Also das kam mir zwischenzeitlich schon sehr gestellt vor, aber...
Und die finden dann auch ihren Koffer, der in ihrem Fall nicht in so einer Bucht ist, sondern in so einem, ja, wenn man ehrlich ist, ist es so eine Art Teich. Und da fischen sie ein bisschen im Trüben, ziehen auch den Koffer raus. Und das spoile ich jetzt einfach mal. Sie beantworten die Frage, roter Rauch. Und dann heißt es, poor lasses. Also, die sind anscheinend raus aus der Show. Das ist vielleicht bislang das spannendste Element, dass du mit einem Fehler raus bist.
Naja, das ist so ein bisschen wie bei Wer wird Millionär? Falsche Frage, Feierabend.
Das ist richtig. Aber ich habe gedacht, dass man versuchen würde, alle Kandidatenpaare irgendwie durch die ganze Sendung zu ziehen. Wenn man das System der Sendung verstanden hat, darf man eigentlich auch bei der Pre-Title-Sequenz nicht zu genau hingucken, weil dann weiß man, wer weiterkommt. Ne? Also wer gewinnt, weiß man dann nicht. Aber man weiß, wer zumindest seine erste Sendung überstehen wird und wer nicht.
Ja, zwischenzeitlich hat mich der Gedanke beschäftigt, ob die dann, weil das ja immer so addiert wird, die Werte der Aufgaben, ob die dann trotzdem die Aufgaben machen müssen und dann vielleicht den Wert ihrer Aufgaben bekommen. Aber habe ich jetzt noch keine finale Antwort drauf.
Ja, wie schon erwähnt, also sie sind nicht besonders gut da drin, ihre eigenen Regeln zu erklären.
Ja.
Was man auch in dem nächsten Spiel der Gebrüder Bone merkt, die müssen dann ja nach Venedig. Nein, stimmt gar nicht. Erstmal müssen sie noch weiter wandern. Also sie finden dann irgendwie oder bekommen gestellt einen Range Rover oder Land Rover, der dann irgendwann zusammenbricht. Und dann gehen sie den Rest des Weges zu einem Bauernhof. Und dort stehen in der Scheune Autos, unter anderem auch der Rolls-Royce Phantom von Goldfinger. Das hat aber wiederum nicht viel bis gar nichts mit der Aufgabe an sich zu tun.
Null.
Was irgendwie ganz interessant ist, in Venedig sind dann ja später Menschen, ne? Aber bis hierhin ist das ja eine komplett menschenleere Geschichte, ne? Das kommt einem so ein bisschen vor, als hätte es James Bond mal wirklich gegeben und dann kam die Apokalypse und die Überlebenden finden jetzt irgendwelche Sachen, die von ihm übergeblieben sind. Ne? Also es ist tatsächlich, ich will es noch nicht spooky nennen, weil das klingt wahrscheinlich auch zu spannend. Und das möchte ich hier nicht den Eindruck erwecken, das Ganze wäre besonders spannend. Es wirkt aber zumindest irgendwie wie eine Art Ansatz. Aber das ist ja gar kein Ansatz. Es ist halt Zufall oder was heißt es ist Zufall? Es ist normal, dass in den schottischen Highlands nicht besonders viele Leute spazieren gehen, denn das ist doch wohl recht anstrengend.
Das ist richtig. Umso mehr hat mich dieses Element des Broken Cars gewundert, wo ich gesagt habe, war das die Idee, die drücken einen Störsender und dann fällt das Auto aus oder war das so? Oder also das war, da habe ich mir ein paar Hintergrundfragen gestellt, aber es hat ja an sich auch gepasst.
Ja, dass das Auto liegen geblieben ist, hat mich auch gewundert. Da habe ich gedacht, aha, kommt jetzt irgendwie der Controller ins Spiel? War das jetzt irgendwie ein Versuch, die bei der ganzen Sache zu behindern? Weiß man nicht. Ist vielleicht auch wirklich einfach nur liegen geblieben. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Ja, in dem Schuppen bekommen sie dann die nächste Frage zu einem König gestellt. Da geht's um The King's Speech, ne?
Richtig. Und das für mich spannende Element in dem Moment war, sie kriegen keinerlei Tipp, wo sich die Frage befindet. Und das hat mich so im ersten Moment irritiert. Also die müssen dann wirklich, wie heißt so schön, out of the box denken. Und da steht nicht irgendwo der große Pfeil, wo du die, am See hast du irgendwann die Kette entdeckt und gesagt, okay, das könnte ein Weg sein. Aber so müssen sie sich irritiert durch die ganzen Autos, die da rumstehen, wirklich zu ihrer Fragestellung durchkämpfen und finden die auch. Und das fand ich ein sehr interessantes Element. Das hat auch bei mir sehr viel Sympathie wieder für die beiden ausgelöst.
Ja, ich sehe es schwierig, ehrlich gesagt. Ich verstehe, was du meinst. Andererseits ist es ein bisschen wie Räumen in Opas Nachlass rum, ne?
Ja, absolut.
Also bei Venedig hat mich das mehr interessiert, dass es keine klare Vorgabe gab. Also in jeder anderen Reality-Show stand dann der Moderator rum. Die würden ganz genau erklärt bekommen, was sie zu tun haben. Ein Fahrradhelm auf, Knieschoner. Und dann würde das Ganze aus dem Off moderiert und die würden vielleicht eine American Ninja Strecke irgendwo rumkraxeln oder sowas, ne? Hier ist es ja so, dass sie dann in Venedig landen, da klingelt wieder ein Telefon und sie kriegen eine Adresse gesagt und da müssen sie in 60 Minuten sein. Was in Venedig machbar ist, weil es klein ist, aber auch ein bisschen schwieriger, weil Venedig doch ein bisschen konfuser ist, ne?
Ja, und dann kommt so ein bisschen das Element der Sprachbarriere dazu. Also ich fand das sehr spannend, weil ich gesagt habe, wenn die Italiener mit ihrer Aversion gegen den englischen Slang kommen, dann lassen die vielleicht auch auflaufen oder die müssen ja nur einmal falsch abbiegen und rennen im Kreis. Aber schön gemacht und erfolgreich und dann gibt's noch ein Element, aber red erst mal weiter, da komme ich dann drauf, wenn wir an der Stelle sind.
Ja, sie müssen also eine Villa finden. Die finden sie dann auch. Sie stehen dann irgendwie vor der Haustür. Und ich habe gedacht, jetzt kommt sowas Spioniges wie, da ist irgendwie ein Iris-Scanner oder weiß der Geier was, ne? Man muss auch sagen, dass andere Shows sich vielleicht sowas hätten einfallen lassen. Hier hat man einfach gesagt, guckt ihr doch selbst, wie ihr ins Haus kommt, ne? Und es wirkte tatsächlich ein bisschen improvisiert. Das ist ja auch etwas, was James Bond gut kann, ne? Dieses Improvisieren, das ist ja auch total geil, wenn Daniel Craig vergiftet wird und er holt sich da das Tafelsalz, um es rauskotzen zu können. Dass er solche spontanen Ideen hat, sag ich mal, ne? Oder Sachen, die er einfach gelernt hat. Und dass er so instinktiv handelt, das müssen die hier auch machen. Die finden ein Gerüst und ein Seil. Dann gehen sie mit dem Gerüst eine Mauer hoch, seilen sich an anderen runter. Sehen dann, aha, im zweiten Stockwerk ist ein Fenster offen. Wie kommen wir da rein? Sie finden eine Leiter und gehen dann rein. Das ist also, wenn du mich fragst, nicht wahnsinnig spannend. Es ist ein bisschen, als hätten sie ihren Schlüssel verloren oder vergessen zu Hause.
Ja, auf der anderen Seite, es ist so ganz hart an der Grenze, dass man sagt, man hat ihnen die Hinweise einigermaßen hingelegt, aber wenn sie an einer Stelle falsch abbiegen, sind sie halt im falschen Hinterhaus. Egal wie, ich fand es ein bisschen irritierend, dass ihnen sozusagen keine Grenzen gesetzt wurden in gewisser Weise.
Na, immerhin gab es ja ein Zeitlimit, ne?
Ja, ich meine jetzt nur örtlich. Ich habe mir dann die Frage gestellt, lass das mal nicht diese richtig denkenden Leute sein, sondern die, die dann einfach sagen, oh ja, da hinten eine Tür weiter ist was offen durch Zufall, weil es ja eine belebte Stadt ist. Es rennen ja Leute rum. Und dann rennen die in den falschen Hinterhof und machen da Rabatz. Also das war so eine Vorstellung, wo ich sagte, huiuiui.
Ja, die Leiter, die benutzt, um in den zweiten Stock zu kommen, die ist ja auch sehr lang und sehr wobbly. Und wie gesagt, da tragen sie eben nicht Knieschoner und Fahrradhelm, wie es jetzt bei so einer RTL-Show war. Wenn er von der Leiter runtergefallen wäre, dann hätte er auch ziemlich rechtliche Probleme, glaube ich. Und von daher habe ich mich fast gefragt, haben die vielleicht eigentlich irgendwo anders einen Hinweis gelegt, wie man ins Haus kommt? Und diese Brüder haben irgendwie Lösungsweg B gefunden, wo der Mathelehrer sagt, oh, wie ist denn dein Lösungsweg da gewesen? Ach ja, ist richtig, ich muss dir den Punkt geben, ne?
So ungefähr, wobei die Brüstung des Fensters, das Einsteigen war ja mit irgendwie Plane und Teppich und sowas geschützt. Also das offene Fenster und der Schutz der Brüstung war schon vergleichsweise wie ein Hinweis.
Okay, ja, war mir nicht aufgefallen. In dieser Villa finden sie dann einen Überseekoffer. Sie denken sich, aha, dass der Gegenstand fällt hier ein bisschen auf in diesem Palazzo, machen den auf und da drin liegt eine Boa Constrictor und die nächste Aufgabe. Sie klauen der Boa dann den Koffer und da drin ist die nächste Aufgabe und das war, ich will es gleichzeitig die spannendste als auch die witzigste nennen. Also es war unfreiwillig komisch. Sie müssen nämlich rausfinden, wie lang ist diese Schlange und wie machen sie das?
Das ist also wirklich ein Moment gewesen, wo ich gesagt habe, fangen die jetzt an zu schätzen oder was tun sie? Weil ich im Leben nicht auf die Idee kommen würde, diese Schlange anzufassen. Aber die Jungs sagen sich dann eiskalt, hurra, da liegt doch auch noch ein Maßband. Dann schnappen wir uns das Viech jetzt. Wir haben ja bei dem Australier gelernt, man packt Schlangen immer am Kopf und der zweite zieht sie schön lang. Und mit mehreren Versuchen, ich habe sie nicht gezählt, schaffen sie es dann mit dem Maßband wirklich einigermaßen einen Wert, der in der Nähe einer Antwort liegt, zu ermitteln.
Aber es ist halt ulkig, ne?
Absolut. Weil diese Schlange ja trotzdem eine wahnsinnige Kraft in ihrem Körper hat oder eine wahnsinnige Spannung und die dagegen ankämpfen müssen und gleichzeitig immer noch messen müssen. Also es ist nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Ja, wir legen die mal aus und fahren dann mit dem Maßband lang. Nee, das Ding windet sich und zwar permanent.
Es ist aber eher so ein bisschen Johnny English als James Bond, ne?
Ja, da geraten die zwei halt dann auf die Weise wieder an ihre Grenze, aber die gestehe ich ihnen zu, weil ich sage, Hut ab, Jungs, ihr habt die Schlange daraus genommen.
Nee, das ist ja richtig, aber Leute, die versuchen, eine Schlange auszumessen, das ist schon eigentlich ziemlich komisch. Also ich kann mir halt wirklich vorstellen, wie Rowan Atkinson das in einem Film macht. Selbst für Roger Moore wäre das wahrscheinlich zu albern gewesen. Aber es ist doch wieder die Frage, ist das wahnsinnig spannend? Nein, ist es unfreiwillig komisch? Ja, schon ein bisschen, würde ich sagen.
Ein bisschen. Freilich hätte Johnny English versucht, mit einem Fuß den Kopf der Schlange zu halten, während er hinten noch misst. Aber das ist, und das hatten wir ja neulich besprochen, der Moment, wenn du woanders wärst, würde da jetzt komische Musik eingeblendet werden. So ein bisschen Eric Serra Soundtrack-mäßig.
Das wollen wir nicht hoffen.
Nein, es kam auch nicht.
Ja, und damit endet im Grunde ja eigentlich auch die erste Folge. Wir erfahren das Ergebnis dieser Schlangenmessung noch nicht. Du hast jetzt Folge 2 schon gesehen, du weißt also mehr. Müssen wir mal sehen, wie tief wir da jetzt noch in Zukunft eintauchen. Ich will tatsächlich ein bisschen wissen, wie lang diese Schlange denn nun ist. Einfach so, weil es nutzloses Partywissen ist und ich wissen will, wie lang ist denn so eine Bohrkonstriktor ungefähr. Nicht, weil mich das Schicksal der Gebrüder Bone, so sympathisch sie auch sein mögen, so dolle interessieren würde.
Da sage ich, mich interessiert es in gewisser Weise schon, weil die haben auf unterschiedlichste Weise Sympathien bei mir geweckt und auch, nennen wir es mal, Lösungswegsfindungen erarbeitet, wo ich den Hut ziehe. Also ich habe mich nicht grundlos gleich in die zweite Folge gestürzt, aber die heben wir uns für unsere nächste Folge auf.
Ja, so sei es. Aber was ist deine Manöverkritik nach diesem Auftakt? Findest du das angemessen? Was könnte man besser machen? Was ist gut?
Ich antworte jetzt aus der Sicht der ersten Folge. Ich bin nicht enttäuscht. Ich bin auch nicht vollends begeistert. Ich habe einzelne Elemente für mich, die mich dazu bringen zu sagen, ja, ich schaue es weiter. Es gibt Momente, wo ich sage, die kann man besser ausschmücken, aber es hat mich nicht gefesselt, aber es hält mich doch daran zu sagen, gib dieser Serie eine zweite und vielleicht auch eine dritte Chance. Im Sinne von weitere Folgen schauen.
Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie ein bisschen unser Job im weiteren Sinne, ne, gefasst, das zu tun. Von daher, wir gucken schon irgendwie weiter.
Alles, was ich damit sagen will, ich schaue es nicht nur, damit wir darüber reden können, sondern ich schaue es, weil ich es mir wirklich anschauen will.
Ich ein bisschen schon, muss ich sagen. Also ich glaube, ich würde das nicht weiter gucken, wenn es nicht mit James Bond zu tun hätte. Wobei man auch da ja schon irgendwie ein Fragezeichen hintermachen kann, ne?
Ja, es ist die Basis des Ganzen. Es bietet halt nun mal diese schönen Örtlichkeiten, in denen man das machen kann. Aber dass es am Ende keine Bond-Fragen gibt, finde ich auch gut irgendwo. Ob ich jetzt die gewählten Fragen gut finde, ist ein zweites Thema. Das wird sich zeigen über die Zeit.
Das Problem sind die Fragen an sich, wenn du mich fragst. Das Konzept hat einfach Schwachstellen. Also dafür, dass man da anscheinend doch irgendwie sehr lange und intensiv dran gearbeitet hat, zumindest behaupten das ja immer alle, hat das seine Schwachstellen. Also für mich hat so eine Show wie The Mole, wo man den Verräter finden muss, ne? Mole, Spitzel, ein feindlicher Agent, das hat im Grunde schon irgendwie fast mehr damit zu tun, als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Also sowas wie Stealth, also sich irgendwo reinschmuggeln müssen oder sowas. Sowas muss noch kommen. Oder irgendwie rechtzeitig irgendwo an Bord zu kommen, weil ansonsten fährt das Geld weg auf einem Speedboot mit einem Typen, der eine Augenklappe trägt oder sowas, ne? Aber es bleibt alles ja doch irgendwie sehr anonym, sehr zahnlos und irgendwie, ja, ein bisschen mehr Bond hätte schon sein dürfen. Ich sehe jetzt aber Potenzial, das ist das, was diese Sendung mir ausgelöst hat, für andere James-Bond-Sendungen. Also warum sowas wie den James-Bond-Atlas nicht einfach mal wirklich verfilmen? So einen Typen, der mal bei den Filmen dabei war, wie Geoffrey Wright, ein bisschen um die Welt schicken und uns die Drehorte zeigen und warum das so tolle Orte sind, ein bisschen Reiselust machen, hier ein schönes Getränk jede Folge vorstellen, ab und zu noch mit jemandem treffen, der damals dabei war, als der Film gedreht wurde. Fertig aus, interessante Sendung, ne?
Sehr interessanter Gedanke, den finde ich sehr charmant, den kann man durchaus auch mal aufgreifen. Mein Gedanke war noch aufgrund der unterschiedlichen Themen der Fragen. Also wir hatten jetzt zwei Fragen zu einer sehr speziellen Allgemeinbildung, die der britischen Seele entsprach. Wir hatten jetzt aber auch eine Aufgabe, die einfach nur Überwindung von Ängsten und Technik bedurfte. Da kam bei mir der Gedanke, nennen wir es jetzt mal im Vergleich zu Sendungen wie Duell um die Welt oder um das Geld oder wie immer das da heißt oder Schlag den Star oder was auch immer, wo du sagst, du hast mal sportliche Themen, du hast mal Wissensthemen, du hast mal Geschicklichkeit, wo du sagst, du kannst auch mal ein Spiel verlieren, weil es nicht dein Steckenpferd ist, das Thema oder die Rubrik, und bist trotzdem weiter drin und am Ende wird einfach ausgewertet, wer liegt vorne. Deswegen ist das mit dem Raus bei mir, ich halte es für fast etwas unfair zu sagen, wenn halt jemand keine Ahnung mit Shakespeare hat, und das hätte ich den beiden ehrlich gesagt im ersten Moment nicht unbedingt zugetraut. Dann ziehe ich den Hut, dass die es wissen, aber ich hätte es ihnen auch nicht übel genommen, wenn sie es nicht gewusst hätten.
Ja, mir fehlt ein bisschen einfach das Vabonk-Spiel, ne? Dass man irgendwie all-in geht. Irgendwie, die hätten vielleicht auch das Geld setzen müssen an irgendeinem Pokertisch, damit sie irgendwann die Millionen bekommen. Wir wissen ja jetzt nicht, ob die drei Aufgaben richtig machen, das dann verkacken, aber mit 125.000 oder so nach Hause gehen. Da kannst du ja sagen, ja, waren zwei nette Nachmittage und wir haben 125.000. Da fehlt mir aber irgendwie ein bisschen das Risiko, die Spannung. Also, keine Ahnung, vielleicht hätten die wirklich auch noch so eine Art All-In-System gehen müssen oder sowas, ne? Also da fehlt mir einfach irgendwie noch eine zweite Ebene, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Ich fand das Ganze jetzt auch nicht schlecht. Also es wird jetzt auch kein Hate-Watch. Aber ein Teil von mir wünscht sich ja, dass ich es hate-watchen könnte. Ich habe ja gesagt, das Schlimmste, was es sein kann, ist ein bisschen langweilig und das ist es vielleicht auch. Also ich habe noch ein bisschen Hoffnung an diese Aufgabe, die da immer angeteast wird, wo einer in der Wüste, in dieser Wüste aus Spectre, da auf dem Zug, auf dem Güterzug rumkraxeln muss. Aber wenn er am Ende wieder einen Koffer findet und dann wird er gefragt, welche Farbe hat Napoleons weißer Schimmel, dann ist das irgendwie einfach antiklimatisch, ne?
Ja, die Frage ist auf sehr vielen Ebenen sehr kryptisch. Aber ich sage jetzt mal, warten wir es mal ab. Und deswegen sage ich, man muss Folge 2 und 3 noch schauen, um zu gucken, wo geht das Ganze hin. Es gibt viele Punkte, die haben sich mir noch nicht erschlossen. Wir haben ja auch noch nicht alle Kandidatenpaare gesehen. Wer weiß, was uns da noch erwartet. Und ich bin freudig gespannt auf den Rest.
Ja, so sei es. Also, wir melden uns nochmal, höchstwahrscheinlich nächste Woche, wir versuchen es zumindest, mit, ja, gucken wir mal, ob wir Folge 2 besprechen, Folge 2 und 3, das sehen wir mal. Hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie viel ich davon jede Woche ertrage. Du bist da ja irgendwie anscheinend ein bisschen aufnahmefähiger als ich.
Nennt so.
Ich sehe jetzt immerhin das Potenzial einer James-Bond-Reality-TV-Show, wenn es zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch eine andere ist, oder andere Konzepte wären als das, was wir bekommen haben. Aber sehen wir mal.
Wir lassen uns überraschen, wie immer.
Ja, also dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald, ich freue mich drauf.
Wir sind bei Discord. Man kann uns unterstützen bei Steady, bei Ko-fi oder meinetwegen auch per PayPal. Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und lasst uns gerne mal wissen, wie euch das Ganze gefallen hat. Ja, vielleicht machen wir auch mal eine Folgenbesprechung mit einem von euch. Wenn wir da einen Fan haben oder einen ganz harten Gegner, wäre ja auch mal interessant, ne?
Das ist ein sehr guter Gedanke. Also wenn jemand sagt, Jungs, das seht ihr völlig falsch, dann laden wir zu einer freundlich-konstruktiven Diskussion in einer unserer nächsten Folgen ein.
Wenn ihr die Frage beantworten könnt, welche Farbe Napoleons weißer Schimmel hat,
dann seid ihr nah dran.
Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt.